Und ich sehe das genauso. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute Morgen hier sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir gefrühstückt haben, dass wir Auto haben, dass wir herkommen können, dass wir öffentlichen Nahverkehr haben. Es gibt Orte in Deutschland, da haben sie das nicht mehr. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen, das sind Anzeichen, dass Jesus wiederkommt, so wie er das verheißen hat. Ja? Ich sage das jetzt einfach so. Ich glaube, dass der Herr wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann. In 10 Jahren, in 50 Jahren, morgen, wir haben keine Ahnung nicht. Aber eins weiß ich, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen unser Leben in Ordnung haben. Wir müssen gucken, dass wir würdig sind, dass wir ihm begegnen, dass wir dem allem, was über diese Erde kommt, dass wir da entfliehen können. Und wir wissen auch nicht, wann der Tag ist, wo wir hier abtreten, wo der Herr uns abruft. Ja? Da gibt es jetzt dieses Lebenshilfeheim, in Ahrweiler war das, glaube ich, oder in Erft, ich weiß nicht. Das sind diese Patienten oder diese Klienten oder wie immer mal das sind, diese Leute, die dort in dieser Einrichtung waren. Die Flut, das Wasser, das kam so schnell, dass die nicht mehr rausgekommen sind. Und ihre Pfleger und die Leute, die auf sie aufpassten und die für sie da waren, die konnten denen nicht mehr helfen. Ja, keine Chance mehr. Ja. Und wir wissen nicht, wie es uns geht, ja, wann wir abtreten müssen. Ich kann nachher Treppen runterfliegen, bin tot. Aber wichtig ist, dass ich dann beim Herrn bin. Ja, das ist wichtig. Und wenn man das sieht, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, in Vancouver, da in Kanada, ganz oben im Norden, da gibt es so einen Küstenabschnitt. Da war so Hitze, über 50 Grad, da sind die ganzen Muscheln, die sind verreckt. Die ganze Meerestiere, die sie da immer sammeln zum Essen, wo Leute davon leben, dass sie das verkaufen, die Viecher sind verreckt an dieser Hitze. Ja. Und es hat mir irgendwie erinnert, dass Jesus gesagt hat, bevor er wiederkommt, dann wird es so sein wie in den Zeiten Noahs. Die Leute kaufen, die verkaufen, die heiraten, lassen sich verheiraten. Bis Noah in die Arche ging und die Flut kam und hat alle hinweggerafft. Ja. Es war Wasser. Und er sagt auch, es wird sein wie in den Zeiten Sodoms. Der Lot kam nur raus und dann kam das Feuer von oben und hat alles vernichtet. Ja, sagen wir mal so, mit Gott ist ein liebender Gott. Gott ist gut, aber mit Gott ist auch nicht zu spaßen. Ja? Wir können nicht machen, was wir wollen. Und es ist so gewaltig, versteht ihr? Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du in den Gottesdienst gehst und du hörst was von Jesus. Ist heute nicht mehr selbstverständlich. Du kannst was über Klima hören, über Müllvermeidung. Ist jetzt kein Witz, wie man Bäume liebt, was weiß ich alles. Aber um das geht es nicht. Es geht um unseren Schöpfer, nicht um Geschöpfe, nicht um irgendeine Handlung, die wir vielleicht machen können, dass wir den Klimawandel aufhalten. Ja. Was immer das ist, ob es von Menschen gemacht ist oder nicht. Aber ich sage, es ist immer von Menschen gemacht, weil die Sünde bewirkt ja das Unheil in unserer Welt. Die Sünde bewirkt ja, dass die Leute sich gegenseitig umbringen, übers Ohr hauen, betrügen, schlecht übereinander reden. Das ist doch das eigentliche Problem. Und wenn dieses Problem nicht gelöst ist in deinem und meinem Leben, dann gehst du damit unter. Ja? Aber das ist nicht das Thema. Gideon, ein ängstlicher Held. Wir machen eine Miniserie über Männer im Alten Testament. Und ich habe mir das rausgesucht, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich vor 2 Wochen gemerkt, oh, ich muss predigen heute. Und habe ja gut, sei, dass du dich vorbereitest. Also Gideon, ein ängstlicher Held. Wir fangen an mit Zitate und ich habe heute 2 Zitate mitgebracht. Ein Zitat lautet, in schweren Zeiten merkst du, wer dir die Hand hinhält oder wegzieht. Ich finde, das ist ein tolles Zitat. In schweren Zeiten merkst du, wer dir die Hand hinhält oder wer sie wegzieht. Und ich glaube, Jesus hält sie uns in den schweren Zeiten hin. Ja. Da können wir, auf ihn können wir uns immer drauf verlassen. Das zweite Zitat, aus Niederlagen lernt man leicht, schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen. Und das war am Gideon sein Problem am Ende seines Lebens. Ja. Über all die Siege, die er errungen hat, ist er hinterher, sagen wir mal, von der Leiter verkehrt rum runtergerutscht. Das war schade. Gustav Stresemann, wer kennt Gustav Stresemann? Es gibt Geschichtsmenschen. Also der war mal deutscher Außenminister in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der hat es gesagt, ein guter Mann, hat Deutschland wieder in den Völkerbund zurückgeführt. 1928 wurde dann ein paar Jahre später wieder zurückgenommen. Was daraus wurde, ist allgemein bekannt. Machen wir einen kleinen Steckbrief von Gideon. Die Bedeutung seines Namens, der Abhauende oder der Umhauer. Ja. Ich weiß nicht, warum sein Vater hier auf diesen Namen gekommen ist, aber das bedeutet Gideon, der Abhauende, der Umhauer. Er lebte um ca. 1200 vor Christus, war ein Sohn des Joas aus dem Stamm Manasse. Ja, das war Ephraim und Manasse, das waren zwei Söhne von Josef. Und Manasse war jetzt eher der Untergeordnete von dem Ganzen. Gideon wird im Alten Testament im Buch der Richter beschrieben, wenn ihr es nachlesen wollt. Und im Alten Testament, also im Buch der Richter, gibt es drei Schlüsselverse. Und ich finde, die passen so in unsere Zeit hinein. Es gab keinen König in Israel. Ja. Und hier meint die Bibel nicht, dass es keinen König gab, in dem Sinn, dass einer der Herrscherstab gehabt hat und die Krone aufgehabt hat, sondern die haben ja ein paar hundert Jahre später haben sie ja Könige gehabt, aber das lief da genauso weiter, wie es in dieser Zeit war. Es gab keinen König in Israel. Das meint, es gab niemand, der das Sagen gehabt hat, dass Gott nicht das Sagen gehabt hat. Das war das Problem in Israel. Jeder tat, was ihn gut dünkte. Ich sage mal, wir sehen das in unserer Gesellschaft, wir sehen das auf der ganzen Welt, jeder macht, was ihm passt. Ja. Ob das gut ist oder nicht, ob das gute Auswirkungen hat oder weniger gute Auswirkungen, völlig wurscht, jeder macht, was er will. Keiner orientiert sich am Wort Gottes, an der Bibel. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist der dritte Schlüsselsatz in diese Richterbücher. Richter 6, Gideons Berufung, das gucken wir uns genauer an nachher. Richter 7, sein Sieg über die Midianiter und Richter 8, seine Verleitung zum Götzendienst, also sein Fall. Ja. Und die Bibelbagger, die wissen das, wie wir das, den Gideon durchgenommen haben, dass man sich wirklich an den Kopf fasst, dass man einen gewaltigen Sieg erringt, dass man die Midianiter schlägt, dass man eine riesige Beute macht und hinterher nimmt man diese Beute und macht sich ein Götzenbild draus und man betet es an. Heißt für mich, ich muss aufpassen, was in meinem Leben vor sich geht. Ja. Wer steht, der muss aufpassen, dass er nicht fällt. Es ist nichts ein Selbstläufer. Jesus sagt immer, seid wachsam. Ja. Passt auf, was in eurem Leben passiert, was in eurer Umgebung passiert. Im Hebräerbrief kommt er nochmal vor, als Glaubensheld. Finde ich sehr bemerkenswert, dass Leute, die, sagen wir mal, doch relativ tief gefallen sind, dann doch am Ende als Glaubenshelden erwähnt werden. Und das ist für mich und für uns sollte das eine gute Nachricht sein. Ja? Wir brauchen nicht perfekt sein. Wir können nicht Fehler machen. Wir werden Fehler machen. Wir werden niemals perfekt sein. Wir werden nie alles richtig machen. Aber wichtig ist, wo man hingeht, wenn wir Fehler machen. Wichtig ist, was wir machen, wenn wir daneben gelangt sind. Ja? Wichtig ist, dass wir einen Ort haben, wo wir das niederlegen können, wo wir das ablegen können, am Kreuz bei Jesus. Ja? Und Jesus hat unsere Schuld vergeben und da können wir hingehen, immer, egal was passiert ist. Die Ausgangslage unserer Geschichte, das ist irgendwie ein Tal in Israel vermutlich. Und da sieht man hier so eine Höhle da oben. Und da haben die in dieser Zeit ihre Getreide ausgeschlagen. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ja. Israel wurde rausgeführt aus Ägypten durch Gott. Der hat sie rausgeholt aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und das Erste war, als Mose mal auf dem Berg war, ein paar Wochen, dann hat er Aaron gesagt, ach, was machen wir jetzt? Mose ist weg, komm, mach uns mal ein goldenes Kalb. Und dann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht und sind da hinter dem Kalb hergetanzt. Israel, das sind deine Götter. Unser Gott ist nicht sichtbar. Wir haben keine Statuen, die wir verehren oder anbeten. Wir haben einen lebendigen Gott, der in unserem Herz wohnt. Ja. Und ich fand das so schön. Heute Morgen, wie wir in der Anbetung im Lobpreis waren und mein Benny sagt zu mir, im dritten Lied kommst. Ich habe im dritten Lied gedacht, ich bin im zweiten. Da kann ich nicht mehr auf drei zählen oder was, aber ich bin dann mal halb vorsichtshalber halb auf den Vorhang gekommen. Ich habe gedacht, das ist so ein Segen, die Lieder, die wir singen dürfen, die wir Jesus entgegen singen dürfen, und wir wissen, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ja. Das zweite war, Israel hat was Böse war in den Augen, Gott gab sie in die Hand ihrer Feinde. Ja. Gott hat die Hand, seine schützende Hand abgezogen, weil er konnte sie nicht so machen lassen, wie sie gemacht haben. Er hat seine Hand weggezogen und das hat die Feinde, die Midianiter, die Amalekiter und die Völker, die da drumherum waren, die waren ja auch zum Teil noch gar nicht ganz vertrieben, die haben die Übermacht in Israel gewonnen. Eigentlich war der Auftrag, sie sollten alle Völker vertreiben, aus dem Land raushauen. Es ist Gottes Land, er hat es ihnen zum Besitz gegeben und die haben das nicht geschafft. Die Feinde sind nicht bloß vereinzelt gekommen, die kamen massenhaft ins Land. Das war also eine richtige Übermacht. Die Israeliten haben keine Chance gehabt gegen diese Leute. Sie vernichteten die Ernte und raubten das Vieh. Und wenn du nicht viel mehr hast, und das ist weg, dann siehst du alt aus. Die Bibel sagt, Israel verarmte sehr. Also die haben nichts mehr zum Essen gehabt, die haben Hungersnot gehabt und durch das, dass die Tiere auch geraubt worden sind, war wahrscheinlich keine Wolle mehr da, kein Leder, was weiß ich, wo sie ihre Kleidung hergestellt haben. Also da ging es wirklich ums nackte Überleben. Aber eine gute Idee, sie schrien zum Herrn um Hilfe. Diese Hungersnot und diese Feindesbelagerung, die ging 7 Jahre. Hört sich nicht schlimm an. Ja? 7 Jahre würden wir ja rumbringen können. Aber wenn ich denke, wir haben jetzt in unserer sogenannten Pandemie, haben wir jetzt gute 1,5 Jahre hinter uns. Ja? Die Leute kriegen die Krise, die halten jetzt nicht mehr aus. Man hat ihnen ihre Götze weggenommen. Ja? Das geht gar nicht. Und da ging das 7 Jahre und es ging wirklich ums Überleben. Uns geht es, wie Olli gesagt hat, uns geht's gut. Wir haben zum Essen, die meisten haben ihren Beruf noch. Ja. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben es warm. Wenn irgendwas irgendwo nicht gibt, dann stellen wir es bei Amazon, kein Problem. Und diese Leute, die haben wirklich gelitten, 7 Jahre lang. Und bei uns, unser Volk macht nach 1,5 Jahren, kriegen die schon die Krise. Ja. Wo eigentlich gar, ich glaube, wenn wir Stille gehalten hätten, dann hätten wir das vielleicht viel früher alles in den Griff gekriegt. Aber das ist eine andere Theorie. Und jetzt kommt das Schöne, Gott berief einen Retter. Also Gott hat einen Plan gehabt, Gott war nicht außerhalb, oh, was mache ich jetzt? Die weichen von mir ab, das gefällt mir gar nicht. Ja. Es geht Gott ja nicht darum, um Ehrenkäsigkeit, um das auf Schwäbisch zu sagen, sondern es geht ihm darum, wenn Menschen und Erfolg Gott verlässt, dann kommen sie in tiefe Probleme hinein. Ja. Um das geht es ja. Als ich als junger Katholik mit 13 beschlossen habe, Anarchist, Sozialist, Kommunist und so weiter zu werden, da bin ich nicht gleich von Anfang an drin gesteckt, sondern das hat sich dann entwickelt und zwar in einer Negativspirale nach unten. Ja. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, so kann ich nicht weitermachen, aber jetzt wohin? Ja. Wenn wir Gott verlassen, wenn der Volk Gott verlässt, in dem Fall Israel oder unser Volk, das Volk der Reformation, wo Martin Luther vor 500 Jahren da war, wo das Evangelium wieder gebracht hat, ja, wo dieses religiöse Zeugs beiseite getan hat und wo das Evangelium von der Gnade Gottes, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir keine Leistungen bringen müssen, dass wir uns nicht selber geißeln müssen und so weiter. Dieses Volk, seht den Zustand selber, wo wir drinstecken, ja. Eine Katastrophe. Dieses Muster hier, das zieht sich durch die gesamte Epoche der Richter und später habe ich festgestellt, das geht auch hinterher bei den Königen geht es weiter. Ja? Bei David war der Einzige, der mit ungeteiltem Herzen am Herrn hängen geblieben ist. Schon bei Salomo hat es angefangen, dass er seiner Frau einen Götzertempel gebaut hat und dort hineinging und dort angebetet hat. Und Gott hat gesagt, das war Käse, was du gemacht hast. Ja. Und Salomon kam nicht raus, aus Bedrängnis raus, sondern er kam, das war der absolute Luxus-Wohlstandskönig, den es je gegeben hat. Ja. Da steht in der Bibel drin, dass Silber wurde in seiner Zeit wie Dreck geachtet. Ja. Silber, das hat gar keinen Wert gehabt. Ja. Gold, ein bisschen. Es war so viel da, es war eine Überfülle da. Und dann macht er solche Sachen. Das ist, versteht ihr, das geht doch bei uns. Wenn es uns nicht so gut geht, ist es vielleicht besser, als wenn es uns zu gut geht. Hört sich blöd an, aber ist vielleicht so. Ja? Wenn es uns zu gut geht, als dem David zu gut ging, hat er gesagt, geht ihr mal kämpfen hier, ich mach Sommerpause. Und dem war es so langweilig, dass er auf seinem Dach andere Frauen beim Baden zugucken musste. Und daraus entstand, aus diesem Ehebruch entstand ein Mord, das hat furchtbare Konsequenzen gehabt, ja, aber er hat Buße getan, was andere nicht gemacht haben. Aber versteht ihr, das ist, wir müssen aufpassen, was wir tun. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra war, dass Joas dem Abies Ritter gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Es ist ein skurriles Bild. Ja, der sitzt in der Kälte, da tut man normal den Wein stampfen, da tut man normal den Wein auspressen. In so einem großen Becken oder Behälter oder was auch immer, und der macht auch seinen Weizen raus, damit die Midianiter das nicht rauben konnten. Und der Engel des Herrn, und wenn wir Engel des Herrn lesen im Alten Testament, dann ist es Erscheinung von Jesus im Alten Testament. Und seltsamerweise im Buch der Richter, da kommt es, glaube ich, der Engel des Herrn 16 Mal vor. Und wenn der Engel des Herrn kommt, dann ist es immer Chefsache. Da kümmert sich Gott selber drum, ja. Und er kommt und setzt sich unter die Terebinte. Und hier seht ihr mal eine Terebinte. Wer hat schon mal eine Terebinte gesehen? Bewusst? Israel-Freunde? Israel-Besucher? Keiner? Ich auch nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Und wisst ihr, was auf die Terebinten wachsen? Weiß es jemand? Walnüsse? Nein, Pistazien. Wusste ich auch nicht. Pistazien kommen daher. Aber um das geht es nicht. Der Engel des Herrn, der sieht ihn und sagt zu diesem ängstlichen Typ: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ja. Gott hat eine ganz andere Blickrichtung über dein Leben wie du selber. Der sieht uns auch manchmal als Angst, wie wir Angst haben vor bestimmten Situationen oder wie was nicht läuft oder wie wir mit uns selber manchmal hadern, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und Jesus sagt zu uns: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Also die Situation, wo du heute drin steckst, da sagt der Herr zu dir: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in dem Ding drin, sondern ich bin da mit dabei und ich helfe dir, dass du da rauskommst. Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Ja? Wer ist schuldig am Ganzen? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Ja, die ist schuldig. Ja, die Schlange ist schuldig. Alle sind schuldig, der Mensch nicht. Ja. Die Israeliten waren nicht schuldig. Warum hat uns dies alles betroffen? Und wo sind all seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben? Warum passiert nichts? Was ist hier los? Also der Mann hat sich schon Gedanken gemacht, ja. Aber ist nicht auf die Idee gekommen, dass es mit ihrem Zustand zu tun hat, in dem sie drin leben. Hat der Herr uns nicht aus Ägypten rausgeführt und hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben? Ja, da sehen wir wieder Mose mit der Feuersäule, wie sie aus Ägypten rausgegangen sind. Das waren super Ereignisse. Und jetzt, das Volk im gelobten Land lebt unter solchen Zuständen. Ja. Ist aber nicht vorgesehen. Und es ist ein wunderbarer Vers. Und der Herr wandte sich zu ihm. Ja, das ist ein wunderbarer Vers. Der Herr wendet sich zu dir. Wenn du eine Not hast und du bist mit ihm in Begegnung, dann wendet sich der Herr zu dir persönlich. Der macht es nicht so nebenher vom Schreibtisch auf, guck mal lieber, wer sitzt da, sondern der wendet sich zu dir persönlich. Unser Gott ist ein persönlicher Gott. Ja. Der sieht uns alle, der kennt alle Menschen, aber der auch kennt auch jeden Einzelnen von uns, kennt er durch und durch besser, wie wir uns selber kennen. Und er wendet sich zu diesem Gideon und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und der Gideon sagt, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine 1000 ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Wir sehen hier, zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott beruft nicht das Große, das Angesehene, das Gescheite, das Beliebte, der Star, der VIP oder sonst irgendwas, sondern Gott beruft die kleinen Leute, ja. Und darum stehe ich hier oben. Habe ich mir nicht rausgesucht, hätte ich nie auf die Idee kommen, wäre ich nie auf die Idee kommen. Aber Gott hat mich berufen, ein Mann, nicht akademisch gebildet, 5,5 in der mittleren Reife, bei der Eisenbahn gerade so durchgeschlingert, ja, bis zur Rente, bis zur Pension. Gott hat mich berufen, Gott hat dich berufen, in irgendeine Aufgabe hinein, ja. Nicht, weil du so viel weißt, weil du so viel kannst, weil du so intelligent bist, sondern weil er das mit dir machen will, weil er mit dem Schwachen arbeitet. Versteht ihr? Kein Yogi oder kein Guru oder sonst irgendjemand hätte sich solche Leute rausgesucht, wie Jesus sich rausgesucht hat. Ja? Diese 12 Kameraden hier, Fischer, Zöllner, Zeloten, also Terroristen damals. Niemand hätte das gemacht, weil mit solchen Leuten kannst du keine Firma gründen. Aber Jesus hat es gemacht, weil Jesus wusste, ich werde in ihnen leben und sie werden im Heiligen Geist, werden die Welt erobern. Ja, es ist, versteht ihr, es ist absolut fantastisch. Und dieser Jesus, der in dem Petrus und dem Johannes und dem Jakobus und wie sie alle geheißen haben, war, der ist heute auch in dir. Ja, der will auch in dir sein, der will in dir die Umgebung verändern, da wo du hinkommst, da soll was anders werden. Ja? Da muss was anderes sein. Wenn wir irgendwo einen Raum betreten, da muss man sehen, die sind anders. Wir müssen andere Handlungen haben, wir müssen anders reden, wir müssen uns anders benehmen. Es kann ja, wenn Jesus in uns wohnt, kann es ja eigentlich gar nicht anders sein. Und trotzdem ist es halt manchmal so, ja. Der Geist ist ausgegossen über alles Fleisch und das Fleisch macht halt, mischt halt leider auch manchmal mit, ist halt so. Ja. Aber trotzdem, ja, der Petrus hat auch versagt, mehrfach. Paulus hat gestritten mit dem Barnabas, geh aus den Augen, ich zieh mit neben den Silas und mach mein eigenes Ding und so weiter. Die waren alle waren nicht perfekt, ja. Genauso wie wir nicht, wir sind nicht perfekt, aber Gott macht mit diesem Unperfekten, macht sowas. Ja. Es ist ein Traum. Gideon bekommt einen Auftrag. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm. Und ich will, dass ihr das wisst hier, einfach, dass es ganz klar ist, wenn hier der Herr steht, dann ist Gott gemeint. Und wenn der Engel des Herrn steht, dann ist Jesus gemeint. Aber das kannst du immer austauschen. Ja? Der Engel des Herrn ist Jesus und Jesus ist Gott. Das muss halt mal ganz klar gesagt sein, im Fall, dass irgendjemand noch irgendwelche Zweifel hat. Jesus ist Gott. Ja? Und das Schöne ist, wenn wir, wie der Gideon, der konnte den Engel des Herrn konnte er angucken. Ja? Der Engel des Herrn, Jesus kannst du angucken, Gott kannst du nicht angucken. Du musst sterben. Das geht nicht. Aber der Engel des Herrn und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie Gott ist, wie Gott denkt. Ja? Und es dauert ein Leben lang, bis wir das annähernd begreift, wie Gott ist, weil mir ist eine andere Dimension, ist ja anders. Das sprengt alles, springt alles. Aber ein bisschen was können wir mitnehmen. Ja? Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten. Also nicht der erste Stier, sondern der zweite, den siebenjährigen. Und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Sehen wir mal, welche Zustände dort eingerissen haben im heiligen Volk, im heiligen Land. Die haben sich auf ihre eigenen Grundstücke, haben die sich Götzenbilder gemacht. Ich habe ja welche rausgesucht, ich wollte es mal zeigen, wie die aussehen, aber ich habe das nicht gemacht. Die sind so kreislich, so ordinär, so böse, schon zum Angucken. Und das haben die sich aufs eigene Grundstück gestellt. Ja. Frage, was steht auf unsere Grundstücke rum? Ja. Was erlauben wir in unserem Leben, dass es da einen Platz hat, wo es nicht hingehört? Ja. Im auserwählten Volk sind solche Sachen, und das war ja kein Einzelfall, das war ja durchgehend, war das. Ja. Die haben Gott verlassen und haben sich solche abstruse Gestalten gebaut, und die haben sie angebetet. So ist der Mensch gestrickt, so ist es. Zweiter Auftrag, baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung. Also das heißt, so wie das eigentlich sein sollte, so wie es geplant ist, so wie ich es Mose habe schreiben lassen. Und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du dort umhauen wirst. Er soll den Altar bauen. Weiß jemand, wie ein Altar gebaut wurde? Ganz einfach. Gott hat gesagt, Erde darfst du dazu benutzen und unbehauene Steine. Und da kannst du dir einen Altar bauen, wie immer der danach aussieht. Ja. Und es heißt für uns, das ist nicht schwer, Gott einen Altar zu bauen. Du kannst das nehmen, was du hast in deinem Leben. Du kannst, so wie du bist, zu Jesus kommen und kannst ihm deine Anliegen bringen. Du kannst ihn loben und preisen. Du kannst ihn was fragen, was auch immer. Es ist nicht kompliziert. Du musst keine 5 Stufen machen. Es muss nicht aus Marmor sein. Im Gegenteil, ganz einfach. Das kann jeder machen. Durch Glaube seid ihr errettet, nicht aus Werke. Ja. Der Glaube ist entscheidend. Und dann sollte er diese Aschera zerdröseln und die dann dort als Feuer nehmen. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Ich weiß nicht, warum er dann 10 Knechte braucht hat. Vielleicht war die Figur so groß, keine Ahnung. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also Gott hat nicht gesagt, du darfst es nicht bei Nacht machen. Gott hat bloß gesagt, mach es. Und Gideon hat es gemacht, wie es konnte. Ja? So sind wir auch. So wie wir es können, machen wir es. Ja? Wir müssen Glaubenshelden sein. Ja? Ja, wir fürchten uns vielleicht manchmal. Ich habe früher so Menschenfurcht gehabt. Ich habe manchmal Kinder noch die Tätigkeit des Krankenhaussingens. Kennt es jemand? Es gibt noch welche. Ich bin ins Krankenhaus gegangen mit der Gitarre und so weiter und habe mich gefragt, ob man in den Zimmer singen darf oder wie auch immer, hat jede Gemeinde vielleicht ein bisschen anders gemacht. Und da wollte sie mich mal mitnehmen. Ich bin nicht frischgläubig gewesen. Ich habe schon einen Toast geschissen. Ich habe gesagt, geh nicht mit. Ich habe Menschenfurcht gehabt. Ja. Das weißt du aber erst dann, wenn du in eine dumme Situation reinkommst. Vorher weiß ich das gar nicht. Ja? Und darum ist es gut, dass Gott uns in Situationen reinbringt, wo wir sehen, oh, da besteht ein Problem. Und Menschenfurcht, wenn du Menschen fürchtest, dann kannst du eigentlich Gott nicht so fürchten, wie es ihm gebührt. Ja? Ich kann entweder Gott fürchten oder Menschen. Beides geht nicht. Ja? Aber Gott hat es hingekriegt. Da haben wir mal in den 90er Jahren die Idee gehabt, in der Hirschstraße so Lobpreis zu machen und so weiter. Das war für mich absolut, ein No-Go, das ging nicht. Ja? Da war so eine Blockade drin. Und dann war ich eines Tages in Bad Gandersheim und da, am Schluss so Ministry-Time, wer ein Problem hat, der soll kommen. Ja? Und ich wusste, mein Problem, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, ist Menschenfurcht, ist dein Problem. Und ich habe gesagt, nee, ich bleibe sitzen, ich gehe nicht vor ihm an, ich bleibe sitzen. Und ich bin ehrlich sitzen geblieben. Bin sitzen geblieben, ich mache, was er wollte, ich mach da nicht mit. Ja. Und dann am nächsten Tag war das wieder. Und dann stand hinter mir ein Mann, den habe ich vorher nie gesehen, den habe ich hinterher nie gesehen. Der hat zu mir gesagt, Bude, also sag es auf meine Worte, Bude, du hast ein Problem. Das Herrn ist der Kampf. Und er macht es, nicht du machst irgendwas, sondern der Herr macht deine Siege und so weiter. Ja. Und ab dem Moment war das gegessen. Ja. Man muss das Problem benennen, Menschenfurcht. Man muss es Gott bekennen, man muss es loslassen. Ja. Und Gott hilft uns da dabei. Und seitdem habe ich da eigentlich jetzt, könnte ich da nachher mal hinausgehen. Ich weiß es nicht. Ja. Der Gideon hat sich gefürchtet, das war ein Angsthase. Und Gott hat es gewusst, versteht ihr? Gott hat ja keinen Fehler gemacht. Der hat es im Vornherein schon gewusst, dass es solche Leute beruft, so wie den und uns. Ja. Die Reaktion der Bevölkerung war sehr interessant. Endlich kommt jemand, der uns von diesen Götzen befreit. Nein, es war ganz anders. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die daneben war, umgehauen hat. Ja. Gib deinen Sohn, das waren keine feindliche Mächte, sondern das waren Israeliten, das waren Volksgenossen, das waren gläubige Angehörige des Volkes Gottes und die haben da so einen Aufstand gemacht. Anstatt dass sie froh gewesen sind, endlich fängt mal einer an, nee, gib ihn raus, den bringen wir um. Und versteh dir, das ist so, wenn du in deinem Leben ernst machst mit Jesus, wenn du die alten Götzen abhaust, ich weiß, wo wir gläubig geworden sind, so ganz frisch gläubig, da haben wir den Fernseher rausgeschmissen. Fernsehen war weltlich. Ja. Haben Fernseher rausgeschmissen, wir haben unsere Platten rausgeschmissen und die Leute, unsere alte Kumpel, wo die das gesehen haben, die Dinge, wir sind übergeschnappt, haben die Elektrogitarre rausgeschmissen, Verstärker rausgeschmissen, wir haben Karl-Marx-Bücher rausgeschmissen, wir haben alles rausgeschmissen. Da war fast nichts mehr in der Wohnung hinterher. Und da haben die sich so aufgeregt. Versteht ihr, da gerät was außer Kontrolle. Die Menschen haben dich nicht unter Kontrolle, wenn du mit Jesus gehst. Ja? Das haben die, da passiert was, da haben wir keine Kontrolle. Was macht der? Das gibt es ja nicht. Der greift das, was uns lieb und wert ist. Pink Floyd, Uriah Heep, was weiß ich. Schmeißt die hinaus, verbrennt die das. Sind die verrückt? Und heute ist es ist heute genau das Gleiche. Wir haben so viele Götzen in unserem Deutschland. Ich brauche gar nicht in die ganze Welt rausgucken. Ja. Es sind so viele Götzen. Unsere Kultur ist ein Götze. Ich horche ja den Kultursender immer an. Wenn ich im Bad bin und so weiter, ich muss meistens immer gleich wieder abschalten, weil sie Kindersprache sprechen. Aber oft haben sie ja schöne Musik von Bach, ist egal. Und da kommen manchmal Themen, die kümmern sich um Sachen. Ich denke, wen interessiert das? Wen interessiert das? Das interessiert doch kein Mensch. Und da sind Leute beschäftigt, die sich mit Dingen auseinandersetzen, die kein Mensch interessiert. Und das kommt dann im Radio und du zahlst Gebühren, Zwangsgebühren. Und wenn du heute diese Götzen antastest, selbst mit dem Fußball, keine Zuschauer, die Jugendlichen, die dürften ein Jahr lang nicht richtig feiern. Das kann man denen nicht zumuten. Die brauchen einen Platz, wo sie auch mal feiern können. Ja, mei, da muss man durch, oder? Da kann ich nicht sagen, ich konnte mich nicht mit meinen Kumpels treffen, jetzt gehe ich in Donau runter und du da alles verwüsten. Das ist ja kein Argument, oder? Und es sind so viele Götzen in uns, die will ich jetzt gar nicht auf, ist auch nicht wichtig. Aber mit denen haben wir nichts zu tun. Ja? Ich kann mir Fußballspiel angucken, habe ich kein Problem damit. Aber ich reise wegen dem nicht Bayern überall hinterher, wo sie hingehen. mache ich nicht. Die Antwort von Joas, Gideons Vater, und Joas sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal rechten oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn rechtet, soll getötet werden bis zum Morgen. Ja? Versteht ihr, wenn du nach Jesus nachfolgst, richtig, dann zieh das andere hinterher. Das hat auch Auswirkungen auf andere Leute. Es kann natürlich auch, es passiert genau das Gegenteil, ja? Dass zwei in einem Hause uneins werden, hat Jesus auch gesagt. Aber das andere ist, wenn du Jesus nachfolgst und keine Kompromisse machst, dann zieh das andere hinterher. Und der Joas hat sich zu seinem Sohn gestellt und er sagt, wenn er ein Gott ist, so rächt er für sich selbst, wenn man seinen Altar umgerissen hat. Ja? Wenn Allah ein Gott wäre, dann bräuchte man nicht andere Leute erschießen, erstechen und umbringen, die das jetzt nicht so sehen. Ja? Das sollte er selber machen. Und wir als Christen, wir rächen uns bei niemand, weil er über Gott gelästert hat, weil wir wissen, Gott sorgt selber dafür. Entweder bekehrt er sich oder es passiert was anderes. Ja? Wir brauchen keine Gewalt gegen irgendjemand anwenden, der nicht so denkt wie wir. Das ist ja, wir denken ja auch bloß so, weil Gott uns berufen hat. Und jetzt kommt einer von den schönsten Sätzen. Und der Geist des Herrn, und da schreibt Luther, kam über Gideon, aber es steht in Wirklichkeit steht drin, der Geist des Herrn bekleidete Gideon. Ja? Zieht den Herrn Jesus an, heißt es für uns. Zieht den Herrn Jesus an. Und er stieß in die Posaune. Also jetzt kommen klare Kommandos. Und die Abies Ritter wurden zusammengerufen, also das war seine Sippe, ihm nach. Und jetzt gibt es eine Bewegung. Ja? Zuerst müssen die Götzen weg und dann gibt es eine Bewegung. Dann kann er in die Schlacht ziehen. Machen wir nochmal kurze Wiederholung, wie in der Schule. Der Engel des Herrn erscheint dem Gideon. Er beruft Gideon als Retter gegen die Midianiter. Er muss vorher, bevor irgendwas Errettung ist, muss er die alten Götzen beseitigen. Gott muss wieder an seinen Platz kommen. Dann muss er den Altar bauen und die Götzenbilder verbrennen. Und danach umkleidet ihn der Geist des Herrn. Also das ist ja so ein super Ding. Und jetzt ist er bereit für den Kampf gegen die Midianiter. Jetzt, was hat es mit dir und mit mir zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Wir sind als Menschen von Natur aus Mächten unterworfen, die stärker sind als wir. Ja? Es gibt eine Macht, das ist die Sünde. Das ist nicht irgendwie, ach, Sünde. Kann nicht Liebe Sünde sein oder sowas. Ja? Sondern das ist eine Macht, die der Mensch in den Krallen hat. Und das merken wir bis heute, bis in unser Leben hinein, merken wir, dass da was ist, wo wir auch nicht immer die Kontrolle drüber haben. Ja? Wir sind beraubt und verarmt. Wir sind der Gegenwart Gottes entzogen worden. Wir sind seiner Herrlichkeit entzogen worden. Das, was Gott Gutes in uns geplant hat, konnte nicht stattfinden, weil wir unter dieser Macht waren. Und wir brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir brauchen nicht Programm, wir brauchen keine Psychologie, wir brauchen eine Begegnung mit Jesus. Ja. Wo Jesus in mein Leben gekommen ist, da hat sich alles verändert, radikal. Nicht von heute auf morgen, das geht bis heute, aber es ist immer noch radikal, es ist immer noch was ganz anderes, wie ich vor 40, 50 Jahren gewesen bin. Ja. Es hat ein Prozess stattgefunden und es geht nur, wenn Jesus da mitten drin ist. Durch ihn verändert sich alles. Ja. Er gibt uns eine Berufung, der verändert uns nicht. Er gibt uns eine Aufgabe für unser Leben. Er gibt uns Aufgaben, er gibt uns eine Berufung, er gibt uns eine Vision. Er gibt uns was, wo nur wir dafür geeignet sind, das so zu machen. Er zeigt uns, wo wir unser Leben in Ordnung bringen müssen. Also das ist... Es ist A und O. Wir können nicht Jesus nachfolgen und alles so lassen, wie es ist. Das geht nicht. Da wird der Heilige Geist auch nicht mitmachen. Der guckt eine Weile zu und irgendwann mal legt er den Finger drauf und sagt, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, das passt nicht mehr. Jetzt ist die Zeit, wo wir das ändern, wo wir was Neues an diese Stelle setzen, was Besseres. Ja. Er gibt uns den Heiligen Geist. Das ist... Versteht ihr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Weltall gemacht hat, wo diese ganze Ordnung gemacht hat, der kommt in unser Leben hinein. Also der will bei uns wohnen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kannst du nur glauben. Ja? Und der Heilige Geist in uns, das ist, kannst du Gott nur loben und preisen dafür, ja? Dass wir jemanden haben, einen Fürsprecher. Ja? Der macht ja das, was Jesus gemacht hat. Fürsprecher, ein Ratgeber, ein Helfer, ein Anwalt. Ich bin immer alleine. Ich habe jemanden, wo bei Gott steht, der Paulus sagt, mit unaussprechlichem Seufzen setzt er sich für uns ein. Weil manchmal gibt es gar keine Worte mehr, nicht mal für den Heiligen Geist, was wir für Kollegen sind. Aber Gott hält fest, ja, weil er uns liebt, weil er uns von neuem geboren hat und weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und dieser Heilige Geist, der möchte, dass sich unser Leben verändert, dass wir fester werden. Und er macht uns fähig, die alten Kräfte, die uns niedergemacht haben, die uns beraubt haben, dass wir die überwinden können. Ja, so wie der Gideon die Midianiter überwinden konnte, so können wir heute, wir sollen herrschen. Ja? Wir sind Könige und Priester, wir sollen herrschen in unserem Leben. Wir sollen nicht herrschen über andere Menschen und die rumkommandieren, sondern wir sollen herrschen über das, was in unserem Leben schieflaufen möchte, was uns niedermachen möchte, was uns von Gott wegbringt. Da sind wir mit unserem Herrscherstab ausgestattet, dass wir das tun. Ja? Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, sagte Paulus. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf, nicht gegen Menschen, die nicht so denken wie wir, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja, das ist eine ganz andere Dimension mit dem, was wir es zu tun haben. Aber weil Jesus die Welt überwunden hat und weil der in uns lebt, der ist größer wie der in der Welt draußen lebt, darum haben wir durch Jesus Christus den Sieg auch, dass wir manche Scharmützel vielleicht verlieren, aber am Ende den Sieg behalten und ins ewige Leben eingehen. Das ewige Leben hat eh schon angefangen. Ja? Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hat das ewige Leben schon angefangen. Wenn du heute stirbst, dann bist du bei Jesus. Ja? Da gibt es keine Zwischenstation mehr. Das ewige Leben wirkt schon in uns. Und deshalb wollen wir Gott darüber die Ehre geben. Nur kleine Ministry Time. Wer regiert in deinem Leben? Das ist die Frage, ja. Gab es diesen grundsätzlichen Machtwechsel schon? Ja? Regiert jemand anders in deinem Leben? Oder regiert Jesus? Ja? Und wo Jesus ist, hat nichts anderes mehr Platz. Ist halt so. Ja? Ist gut so. Was übt den größten Einfluss auf dich aus? Ja? Wir sind heute durch die Medien, durch das Internet, durch die Influencer, wenn das Wort schon hört. Wenn ihr den Heiligen Geist nicht als Influencer habt, dann kann ich eh einpacken. Ja? Wenn du den Heiligen Geist nicht als Influencer hast, dann bist du tot. Geistlich gesehen. Ja? Und es gibt so viele Einflüsse, die da an uns kratzen wollen, die uns da wegbringen wollen. Von dem her, was das eigentliche, das Tolle ist an Jesus. Und gibt es Bereiche, wo der Götze steht? Gibt es Bereiche, wo nur Aschera rumtorkelt oder wie auch immer, ja? Dann hau sie ab. Ist vielleicht ein kleiner Trennungsschmerz, aber hinterher wird man sagen, bin ich froh, dass ich das Ding los bin. Ich bin frei in Christus, bin ich berufen, frei zu leben, ja? Nur ihm unterworfen. Und er ist der beste Herr, den man haben kann. Es gibt niemand Besseres. Halleluja. Lass uns nur beten. Vater, wir danken dir für die gute Botschaft, wo wir heute gehört haben, dass Jesus unser Retter ist, dass er für uns gekommen ist, um das all den Mist, den wir getan haben, ans Kreuz zu bringen, die Schuld auf sich zu nehmen und dass wir freie Bahn haben für ein neues Leben. Es ist absolut gewaltig. Und Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns, auch wenn wir ängstlich sind manchmal oder wenn wir uns selber nicht trauen. Aber du bist bei uns und du nennst uns tapfere Helden. Halleluja. Und Herr, da wo wir Dinge in unserem Leben haben, die dir nicht gefallen, Jesus, da rede heute Morgen zu uns, Herr. und sprich das an, Herr, und zeig uns das, was dir nicht gefällt, damit wir mit dir gehen können, dass niemand deinen Platz einnehmen kann. Bei dir gebührt aller Lobpreis, die Ehre, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja, Jesus. Danke.